Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Diese Predigt ist für den kommenden Sabbat gedacht, dem letzten Tag der ungesäuerten Brote. Und in diesem Jahr fällt dieser letzte Tag ebenfalls auf einen wöchentlichen Sabbat. Und ich möchte diese Gelegenheit zum Anlass nehmen, um mit Ihnen einige Ereignisse aus der Bibel zu besprechen, Ereignisse, die sich während der Tage der ungesäuerten Brote oder kurz zuvor oder auch kurz danach abgespielt haben. Wir werden nämlich feststellen, dass Ereignisse sich zu diesen Zeiten abgespielt haben, die sehr wohl, natürlich buchstäblich, geschehen sind, die aber auch symbolische Bedeutung haben, die Relevanz haben für uns heute, die wir in einer sogenannten freien, demokratischen Zivilisation leben, wenn man von Deutschland, Österreich, Schweiz und anderen deutschsprachigen Ländern ausgeht, die aber so frei in Wirklichkeit gar nicht ist. Und so möchte ich mit der offensichtlichsten Situation beginnen, nämlich dem Zeitpunkt, als das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote eingeführt wurden in der Bibel. Und das war natürlich im zweiten Buch Mose der Fall, in den Kapiteln 12 und 13. Es ging um die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Und wir werden dort in diesen Kapiteln auf das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote hingewiesen. Es ging darum, dass der Pharao Israel nicht gehen lassen wollte. Und dann hat Gott die Erstgeborenen in Ägypten getötet. Eine schreckliche Strafe, die der Pharao und die Regierungsoberhäupter und Berater unter ihm auf sich selbst gebracht haben, weil sie ganz klar und deutlich sich gegen Gottes Gebote gestellt haben, Gott mehr oder weniger in den Schmutz gerissen haben, sich geweigert haben, ihm zu gehorchen. Und Gott sagt, lasst euch nicht beirren, ihr könnt euch nicht insoweit von Gott entfernen, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und andere Stellen sagen uns auch, dass die Sünde uns dann herausfordern wird. Mit anderen Worten, wir werden ihr nicht entkommen können. Für eine gewisse Zeit lang kann man Gott spotten. Für eine gewisse Zeit lang kann man sich gegen Gottes Gebote stellen und man meint, dass man das auch irgendwie dann durchziehen kann. Aber Gott gibt eine gewisse Zeit zur Reue, zur Erkenntnis. Aber dann wird er eingreifen. Wir müssen das immer wieder begreifen. Regierungsoberhäupter, Bürokraten, auch gerade in Deutschland, können uns für eine gewisse Zeit lang verfolgen, was sie tun. Sie können uns verbieten, Gottes Gebote zu halten, was sie tun. Und sie können uns Bußgeldbescheide zuschicken und uns sogar ins Gefängnis werfen, wenn wir ihnen nicht gehorchen. Und das in Deutschland, einer angeblichen Demokratie, die sich auf eine demokratisch-freiheitliche Grundordnung beruft, die aufgrund von dem jüdischen und christlichen Gedankengut entstanden sein soll. Und dann tritt man das jüdische, christliche Gedankengut, wie die Bibel es beschreibt, mit Füßen. Sie können es für eine gewisse Zeit lang tun, und sie tun es auch. Aber dann kommt der Zeitpunkt, wo Gott sagt, genug ist genug. Er, wie wir sehen werden, prüft uns auch, um zu sehen, ob wir in der Lage sind, ob wir willens sind, ihm mehr zu gehorchen als den Menschen. Wir haben eine Broschüre veröffentlicht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Innenminister von Frankreich hat gerade behauptet, dass man das französische Gesetz über das Gesetz Gottes stellen muss. Nun, in Deutschland wird es vielleicht so stark nicht behauptet, aber von der praktischen Anwendung her ist das genau der Fall. Und ich spreche noch nicht einmal nur jetzt von diesen absolut irrsinnigen Maßnahmen zur, in Anführungszeichen, Bekämpfung des Coronavirus, die sich laufend widersprechen, die keinerlei Sinn ergeben. Ich spreche auch davon, dass man zum Beispiel den Kindern von wahren Christen verbieten will, die heiligen Festtage zu halten, wie zum Beispiel das Laubhüttenfest. Nein, man muss in die Schule gehen während dieser Zeit, obwohl, wenn man krank ist, okay, das ist dann kein Problem. Die Sklaverei, die dadurch entsteht, ist deutlich. und sie spiegelt sich wieder in dem, was wir in den Kapiteln 12 und 13 des zweiten Buches Mose lesen. Die Israeliten wurden beschützt, als der Todesengel durch Ägypten ging, am Passahabend, als er das Blut an den Türpfosten des Hauses sah. Und die Israeliten mussten das Passahlamm in aller Eile essen, und sie mussten Ägypten in der darauf folgenden Nacht in aller Eile verlassen. Schauen wir uns dies an, in 2. Mose 12 und in Vers 11. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es in Eile essen, es ist des Herrn Passa. Nun, sie würden nicht in dieser Nacht Ägypten verlassen. Ihnen wurde gesagt, ihr dürft nicht eure Häuser verlassen bis zum Morgen. Aber sie sollten diese Einstellung haben, diese Einstellung, wir müssen raus aus dieser Sklaverei, wir müssen raus aus dieser Finsternis, so schnell wie geht, so schnell wie es geht, so schnell wie möglich. Und sie mussten ungesäuertes Brot zu sich nehmen, auch die gesamte Zeit hindurch, diese 7 Tage lang. Denn ungesäuertes Brot stand in diesem Zusammenhang für Lauterkeit oder Reinheit oder Wahrheit, mit anderen Worten, für das Verlassen von Sünde. Sie können das nachher in 1. Korinther Kapitel 5, die Verse 7 bis 8 nachlesen. Hier steht der Sauerteig für Sünde. Und wir lesen auch, dass alle Opfer, die Gott gebracht werden mussten, in der Zukunft ohne Sauerteig erbracht werden mussten. Da mussten ungesäuerte Kuchen oder ungesäuertes Brot gegeben werden, bis auf eine Ausnahme. Und die finden Sie, das können Sie sich auch nachher durchlesen, in 3. Mose 23 und Vers 17. Denn wenn es um die beiden Brote ging, die zum Pfingstfest geopfert wurden, die Erstlinge für den Herrn, das bezog sich auf die wahre Kirche Gottes. Und die wahren Jünger Jesu Christi sind heute nicht ohne Sünde. Und das ist die Erinnerung daran, dass wir nach wie vor die Sünde zu bekämpfen haben. Und wir können es mit Gottes Hilfe und der Hilfe Jesu Christi tun. Und wir lesen auch in 2. Mose 12 und in Vers 39, wenn es um den Auszug aus Ägypten geht, da heißt es, sie backten aus dem rohen Teig, den sie aus Ägypten mitbrachten, ungesäuerte Brote, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben wurden und sich nicht länger aufhalten konnten und keine Wegzehrung zubereitet hatten. Aber noch deutlicher wird es in 5. Mose Kapitel 16, 5. Mose 16 und in Vers 3. Du sollst kein gesäuertes dazu essen, 7 Tage sollst du ungesäuertes essen, Brot des Elends, denn in Hast bist du aus Ägyptenland geflohen, auf dass du des Tages deines Auszuges aus Ägyptenland gedenkst, dein Leben lang. Das war die darauffolgende Nacht. Sie flohen in Hast aus Ägypten. Wir müssen in Hast auf die schnellste Weise der Dunkelheit, der Finsternis dieser Welt entfliehen. Diesem Übel. Wir müssen verstehen, dass es während der Nacht geschah, als Israel aus Ägypten floh, und dass es während der Nacht geschah, als Judas Iskariot Jesus verriet. Was ist der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist, dass Satan der Fürst der Finsternis ist, der diese dunkle Welt beherrscht. Und wir als wahre Christen, als angehende wahre Christen auch, dürfen uns nicht der Finsternis dieser Welt unterstellen. Nun, wir werden nicht mit Gewalt gegen irgendwelche Umstände und Zustände vorgehen. Das dürfen wir in Gottes Kirche keineswegs. Wir können sogar darum beten, dass solche, die uns verfolgen, ob es sich um Bürokraten handelt, Regierungsbeamte, Freunde, Familienmitglieder, dass die zur Besinnung kommen. Dass Gott denen einen Geist der Reue schenkt. Wir müssen aber auch begreifen, dass letztendlich Gott mit diesen Menschen umgehen wird, in einer Sprache zu ihnen sprechen wird, die sie verstehen. Und ich habe im Laufe meines Lebens in der Kirche Gottes öfters gesehen, wie Menschen, die sich in eklatantester Weise gegen Gott gestellt haben, letztlich dann einen sehr hohen Preis dafür zu zahlen hatten. Und das werden wir heute auch sehen in dieser Predigt. Satan ist der Gott der Finsternis. Und es war aber der wahre Gott, der die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat. Wie uns heute Gott aus dieser finsteren Welt herausführen muss. Sie von sich aus könnten gar nicht begreifen, wie finster, wie dunkel, wie abgrundtief schlecht die Gesellschaft dieser Welt heute ist. Wissen Sie, wir haben eine weitere Broschüre veröffentlicht. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Und diese Broschüre spricht nicht unbedingt von der Gesetzlosigkeit menschlicher Regierungen und menschlicher Vorschriften, die vielleicht zufällig in gewisser Weise hin und wieder einmal mit den Gesetzen Gottes im Einklang stehen mögen. Nein, wir sprechen von dem Gesetz Gottes. Und die Gesetzlosigkeit, die überhand nimmt, ist die Verleugnung der Gesetze Gottes. Und die Bibel sagt uns, diese Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und wir als wahre Christen dürfen daran keinen Anteil haben. In 2. Mose 12 lesen wir Vers 17. 2. Mose 12 und Vers 17. Haltet das Gebot der ungesäuerten Brote. Und andere Stellen sagen uns, haltet das Gebot des Laubhüttenfestes für 7 Tage. Und da kann keiner daherkommen und sagen, ach, ihr braucht das aber nicht zu tun, ihr dürft das aber nicht tun, ihr werdet dafür bestraft, wenn ihr es tut. Ja, diese Menschen stellen sich gegen Gott und seine Gebote. Aber hier lesen wir, haltet das Gebot der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tage habe ich, sagt Gott, eure Scharen aus Ägyptenland geführt, darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. Wiederum, in Vers 42, eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen, darum sollen die Israeliten diese Nacht dem Herrn zu Ehren wachen, sie und ihre Nachkommen. Es geschah bei Nacht. Wir sollen daran denken, am Abend des ersten Tages der ungesäuerten Brote, was wir bereits getan haben. Und dann lesen wir in Vers 51, an eben diesem Tage führte der Herr die Israeliten aus Ägyptenland Schar um Schar. Wiederum, Kapitel 13, Vers 3. Da sprach Mose zum Volk, gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten aus der Knechtschaft gezogen seid, der Sklaverei, der Knechtschaft. Schauen Sie, das war eine buchstäbliche Knechtschaft. Heute leben wir in Knechtschaft der Sünde, in Knechtschaft Satans, in Knechtschaft unserer eigenen Natur. Alles das muss überwunden werden. Wir müssen herauskommen aus dieser Knechtschaft. Er sagt, denkt daran, als ihr aus Ägypten aus der Knechtschaft gezogen seid, denn der Herr hat euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt. Gott hat sie und hat mich, wenn wir Augen haben zu sehen, Ohren zu hören, mit mächtiger Hand herausgeführt aus unserer Sklaverei der Sünde. Wir dürfen nicht zurückkehren in diese Sklaverei. Vers 8. Du sollst deinem Sohn sagen an demselben Tage, das halte ich um dessen Willen, was mir der Herr getan hat, als ich aus Ägyptenland zog. Es war auch Gott, der sie nicht nur aus der Sklaverei herausführte, aus Ägyptenland, sondern der sie auch zur Stelle führte, wo sich dann das Rote Meer spalten würde. Nun, das wussten die Israeliten keineswegs. Das wusste noch nicht einmal Mose, dass das geschehen würde. Aber Gott wusste es. Und so lesen wir einmal in 2. Mose 13, die Verse 17 bis 18. 2. Mose 13, die Verse 17 bis 18. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Schilfmeer, schlechte Übersetzung, es sollte das Rote Meer übersetzt sein. Aber es war wiederum Gott, der ihnen den Weg zeigte, den sie gehen sollten. Und der auch dachte, okay, wenn ich die jetzt durch das Philisterland ziehen lasse, da herrscht Krieg, vielleicht würden sie sich davon beeinflussen lassen, würden Angst bekommen. Deswegen hatte er auf einen Weg hingewiesen, der besser war in diesem Sinne, aber er hat sie, und darum geht es mir, zum Roten Meer geführt. Und so lesen wir in Vers 21. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Wir müssen Tag und Nacht aus dieser Finsternis der heutigen Welt herauskommen, dieser gegenwärtigen bösen, üblen Welt, wie die Bibel sagt. Wir können nicht sagen, okay, wir gehen mal heute raus und morgen bleiben wir dann mal wieder Teil dieser Welt. Und Gott führt uns, Gott leitet uns, Gott zeigt uns den Weg. Wir haben da keine Entschuldigung zu sagen, auch wir sind ganz auf uns gestellt, wir brauchen es nicht, wir können es nicht tun. Nein, Gott führte die Israeliten, wie er uns auch heute herausführt, aus der Sklaverei, aus dieser Welt, die von Satan beherrscht ist. Und so lesen wir, Vers 22, niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Gott wird uns niemals verlassen. Gott weiß, was in unserem Leben vorgeht. Aber er prüft uns, um zu sehen, ob wir ihn verlassen wollen, wenn die Prüfung zu schwer ist, scheinbar, sodass wir sie nicht ertragen könnten. Schauen Sie, nach der Taufe von Jesus Christus im Jordan durch Johannes den Täufer, da wurde er, wie es heißt, von dem Geist des Vaters in die Wüste geführt, um dort von Satan versucht zu werden. Nun, Gott versucht niemanden. Aber Gott stellt uns auf die Probe. Und Gott weiß natürlich auch, wenn es dazu kommt, dass Satan uns versucht. Er ist bei uns, Gott ist bei uns. Er will, dass wir dieser Versuchung widerstehen. Satan versucht uns, damit wir sündigen. Gott stellt uns auf die Probe, damit wir nicht sündigen, damit wir uns bewähren, damit wir Gott zeigen, egal in welcher Situation wir uns auch befinden mögen, wir werden Gott gehorchen. Wir werden nicht diesem Irrtum, diesem Irrsinn, diesem Irrwahn folgen, zu meinen, oh, die Gesetze des Menschen sind wichtiger als die Gesetze Gottes. Und wenn das bedeutet, dass die menschlichen Regierungen uns verfolgen werden, dann müssen wir das akzeptieren. Wie es so viele, viele Christen im Laufe der Jahrhunderte getan haben, die ins Gefängnis gegangen sind, weil ihnen verboten worden ist, den Sabbat zu halten, und sie haben es gleichwohl getan. Machen wir uns da gar nichts vor. Das war im sogenannten freiheitlichen England, wo das geschehen ist. Aber natürlich auch in Deutschland und ganz besonders in Deutschland im Dritten Reich. Und leider muss ich feststellen, dass wir mehr und mehr uns wieder der Situation nähern, wie sie im Dritten Reich, wie sie in der Ostzone vor der Wiedervereinigung gewesen ist. Mehr und mehr scheint dies der Fall zu sein. Wir sind in einer Welt der Dunkelheit aufgewachsen. Aber Gott hat uns daraus befreit. Der Pharao wollte das Volk nicht ziehen lassen. Der Pharao, wie es heute symbolisch ausgesprochen werden könnte, stellvertretend für Satan, für unsere Gesellschaft um uns herum und für unsere menschliche, fleischliche Natur. Das kann sich auch auf, wie ich sagte, Familienmitglieder beziehen, auf Freunde beziehen. Die wollen nicht, dass wir aus dieser Welt herauskommen. Satan will es nicht. Unsere menschliche, fleischliche Natur will es nicht. Die Gesellschaft um uns herum will es nicht. Die wollen, dass wir nach wie vor der Sünde frönen, der vergänglichen Genüsslichkeit der Sünde teilhaftig sein. Sie wollen nicht, dass wir Nachfolger von Gott werden, Gott dem Vater und Jesus Christus. Und wie Pharao, wie wir gleich sehen werden, alles versucht hat, um sie zurückzuholen in die Sklaverei, so wird die Gesellschaft um uns herum, so wird die Welt um uns herum, so wird Satan und so wird natürlich auch unsere fleischliche Natur alles versuchen, damit wir zurückkehren in die Sünde, aus der wir herausgekommen sind. Mit anderen Worten, man will uns wieder versklaven, wie auch Pharao versucht hat, wiederum die Israeliten zu versklaven, um sie dazu zu bringen, wieder für ihn zu arbeiten. 2. Mose 14 und Vers 5. Als es dem König von Ägypten gesagt wurde, dass das Volk geflohen war, da wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk. Und sie sprachen, warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen. in Vers 8. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao. Mit anderen Worten, er ließ das zu. Er ließ das zu, dass sich sein Herz veränderte, dass Satan ihn beeinflusste. Und es heißt, der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Und als der Pharao nahe rankam, da hoben die Israeliten ihre Augen auf. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr. Und sie schrien zu dem Herrn. Und sie sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Mit anderen Worten, sie nahmen jetzt Mose als denjenigen, den sie anklagen konnten. Dabei war es aber gar nicht Mose. Es war Gott, der sie durch Mose, aber es war Gott, der sie herausgeführt hat aus Ägypten, wie wir bereits gelesen haben. Aber das ist immer sehr einfach, dass man da andere Menschen anklagt, weil man nicht mit Umständen zufrieden ist, die auf einmal auf einen zugekommen sind, die nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann lesen wir weiter in Vers 13. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Schauen Sie, sie standen hier vor dem Roten Meer. Schien keinen Ausweg zu geben. Die konnten nicht ins Rote Meer, wie sie dachten. Und sie konnten natürlich auch nicht den Ägyptern entkommen, die jetzt auf sie zukamen. Aber Mose sagte, nein, Gott wird für euch kämpfen. Wir mögen manchmal meinen, wir haben keinen Ausweg, wenn wir von den Umständen, den Einflüssen bombardiert sind, zu sündigen, in die Welt zurückzukehren, Satan zu gehorchen, der menschlichen Natur zu folgen. Aber wenn wir diese enge Beziehung zu Gott haben, dann wird es immer einen Ausweg geben. Dann wird Gott für uns kämpfen. Und es heißt hier, sie würden die Ägypter nicht mehr sehen. Nun, wir werden die Ägypter allerdings durchaus noch sehen, das, was sie symbolisieren. Satan wird nicht aufhören, uns versuchen zu wollen. Die Gesellschaft um uns herum wird nicht aufhören. Unsere eigene menschliche Natur wird nicht aufhören. Aber mit der Hilfe von Gott, dem Vater und Jesus Christus in uns, können wir, müssen wir die Sünde überwinden. Der Tradition gemäß haben die Israeliten am letzten Tage der ungesäuerten Brote das Rote Meer durchzogen, und zwar im Jahre 1443 vor Christus. Gott hat ihren Kampf für sie gekämpft. Er hat für sie den Feind überwunden. Und er hat den Weg, den Ausweg ihnen gezeigt. Wenn wir in Versuchung sind, wenn wir große Probleme haben, so lesen wir im Neuen Testament, wird uns Gott den Ausweg zeigen aus diesen Problemen heraus. Wir müssen natürlich offene Augen und Ohren haben, um diesen Ausweg zu sehen und zu verstehen. Aber Gott zeigte ihnen den Ausweg. Ihr geht durch das Rote Meer, sagte er, und die Ägypter werden es nicht können. Uns wird gesagt, dass es ungefähr 6 Stunden gedauert hat, für die Israeliten das Rote Meer zu durchkreuzen. Interessant ist es vielleicht auch, dass Jesus für 6 Stunden am Kreuz hing, bevor er starb. Ist das vielleicht nur Zufall? Oder überlegen Sie sich einmal, was die Parallelität sein könnte. Was hier mit dem Durchzug des Roten Meeres geschehen ist, ist auch ein Vergleich wert mit der Tiermacht, die ja noch kommen wird. Diese letzte Auferstehung des Römischen Reiches in Europa, wenn die Macht der 10 Nationen und Nationengruppen einem Tier, einem militärischen Führer übergeben werden wird, der Hand in Hand arbeiten wird mit einem falschen religiösen Führer, dem sogenannten falschen Propheten. Und dann wird das Tier versuchen, die wahre Kirche, die sich auf dem Weg hin zum Ort der Sicherheit befindet, durch Wasser, durch Armeen zu verschlingen. Aber was lesen wir? Wir lesen, dass dann die Erde den Mund auftun wird, um diese Armeen zu verschlingen. Ähnlich hier. Die Ägypter gingen ins Rote Meer. Natürlich von Satan beeinflusst, wie auch Satan das Tier beeinflussen wird. Und sie werden dann vom Roten Meer verschlungen. Sie werden alle umkommen. Sie werden alle ertrinken. Keiner wird lebend herauskommen aus dieser Situation. 2. Mose 14, die Verse 21 und 22. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Aber was war mit denen, die ihnen folgten? Wir lesen das in Vers 28. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war ins Meer, so dass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber beachten Sie hier eine weitere Information, behalten Sie Ihren Finger hier in 2. Mose 14, aber wenn Sie mit mir zu Psalm 136 gehen, da gibt es nämlich eine große Diskussion. Ist der Pharao selbst auch dabei umgekommen oder nicht? Und einige sagen ja, andere sagen nein. Wir brauchen da nicht zu spekulieren. Denn die Bibel sagt es uns im Psalm 136, in Vers 15. Da lesen wir, Gott, der den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stieß. Denn seine Güte währet ewiglich, seine Güte den Israeliten gegenüber. Ja, der Pharao und das Heer. Die gingen in das Schilfmeer, in das Rote Meer hinein und kamen alle dabei um. Aber was hat es auf sich mit der Tatsache, dass die Israeliten durch das Rote Meer gingen und es heißt, das Meer, das war so zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken so eine hohe Mauer, die sie, man könnte sagen, auch beschützte. Nun, wiederum, halten Sie Ihren Finger in 2. Mose. Aber hier in 1. Korinther, Kapitel 10, da hat der Paulus eine sehr interessante Parallelität aufgezeigt. 1. Korinther, Kapitel 10, die Verse 1 und 2. Und da sagt er der Korinther-Gemeinde, und er sagt uns heute Folgendes. Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Ungewissheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind, und sind alle auf Mose getauft worden, in der Wolke und im Meer. Und dann fährt er noch fort, weitere Parallelitäten aufzuzeigen. Das wird so beschrieben, als ob das hier so eine Art Taufe gewesen wäre. Nicht eine Taufe mit dem Heiligen Geist, das sicherlich nicht, die haben den Heiligen Geist damals nicht erhalten, aber es war so eine Art Taufe, wie auch Johannes der Täufer eine Art Taufe durchführte. Das war eine Taufe zur Reue. Die war auch nicht notwendig, oder die war zwar notwendig, war auch nicht ausschlaggebend und ausreichend, für den Erhalt des Heiligen Geistes. Das ist richtig. Aber gleichwohl wird hier eine Parallelität aufgezeigt. Und wenn wir uns 2. Mose Kapitel 14 anschauen und das auf uns beziehen, dann lesen wir in 2. Mose 14 und Vers 30. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Er errettete sie. Er gab ihnen eine Rettung. Man könnte sagen, er gab ihnen das Heil am Tage der Taufe, wie uns das Heil angeboten wurde, wie wir das Heil erhalten haben, in dem Sinne, dass unsere Sünden vergeben worden sind. Wir sind gerettet worden von den vergangenen Sünden. Wir werden gerettet in diesem Leben und wir werden letztendlich dann gerettet werden, wenn Christus zurückkommt und dann das Heil in vollständigster Weise erhalten, wenn wir verwandelt werden zu Geistwesen bei unserer Auferstehung oder wenn wir noch leben sollten, wenn wir dann in einer Sekunde, wie es heißt, von physischem zu geistlichem und geistigem verwandelt werden. Also Gott hat uns am Tage unserer Taufe gerettet, kann man sagen, diesen Rettungsprozess in Gang gesetzt. Aber wie ich eben schon sagte, der Pharao, seine Getreuen, seine Genossen, die sind alle umgekommen. Unser Feind lebt nach wie vor. Satan, die Gesellschaft um uns herum, unsere eigene menschliche Natur. Und so müssen wir weiter und weiter die Hilfe Gottes in Anspruch nehmen, um uns von diesen Feinden zu befreien. Wir lesen aber auch, dass die Zeit kommen wird, wenn Satan total hilflos und machtlos sein wird. Und wir lesen das in Römer Kapitel 16 und in Vers 20. Römer Kapitel 16 und Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten, in Kürze. Und mit ihm alle diejenigen, die unter seiner Inspiration handeln und wahre Christen verfolgen. Wenn er ins Gefängnis, diesen Abgrund, gesetzt wird, für ungefähr 1000 Jahre, damit er die Menschen nicht mehr verführen kann. Wenn dieses babylonische System, was wir heute hier nun haben, zerstört wird, wenn Christus zurückkommt und wenn unsere menschliche Natur verwandelt werden wird in eine göttliche Natur, sodass wir verwandelt werden in Gottwesen, dann ist diese Stelle erfüllt worden. In totalster Weise. Nun, in gewisser Weise sollte sie heute schon kontinuierlich erfüllt werden, weil nämlich Gott nach wie vor da ist, uns zu helfen. Und wenn wir uns Gott nähern, uns ihm unterwerfen, so heißt es, und wenn wir Satan widerstehen, dann muss Satan von uns fliehen. Es ist dies ein Prozess. Und so sehen wir hier bereits schon die Parallelität, wie die Israeliten herausgekommen sind aus der Sklaverei, wie wir herauskommen müssen aus der Sklaverei, buchstäblich, aber noch wichtiger, symbolisch, in symbolischer Weise, dass wir herauskommen müssen aus der Sklaverei der Sünde, der Sklaverei Satans, der Sklaverei unserer eigenen Natur, der Sklaverei dieser üblen, verderbten Welt. Alles dies ist notwendig, wenn wir diesen Kampf akzeptieren wollen, den Gott für uns kämpfen will und wird. Und das bringt uns zu einer weiteren interessanten Episode, wo die Tage der ungesäuerten Brote eine wichtige Rolle spielen. Und das ist die Zeit, als Josua Jericho im gelobten Land eroberte. Schauen wir uns einmal den zeitlichen Zusammenhang an. In Josua Kapitel 5. Josua Kapitel 5. Und angefangen Vers 10. Nun, Mose war gestorben, Josua hatte die Aufgabe erhalten, die Israeliten ins gelobte Land zu bringen. Und wir lesen in Vers 10. Und als die Israeliten in Gilgal das Lager aufgeschlagen hatten, hielten sie das Passa am 14. Tag des Monats, am Abend, mit anderen Worten, als der 14. Tag begann. Im Jordantal von Jericho und aßen vom Getreide des Landes am Tag nach dem Passa, nämlich ungesäuertes Brot und geröstete Körner, an eben diesem Tage. Also wir sehen hier, dass das Passa in Gilgal gehalten wurde und von Gilgal bis nach Jericho sind es ungefähr 9,6 Meilen oder 16 Kilometer. So, das kann natürlich sehr leicht an einem Tage erreicht werden. Und das war jetzt geschehen. Während des Tages des Passa, nach dem Abend, begab sich dann das Volk unter Jericho, oder vielmehr unter Josua, nach Jericho. Aber hier wird etwas Interessantes jetzt berichtet. Scheinbar, als sie bereits jetzt vor Jericho waren, in Vers 13, in Josua 5. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Wer war das? Es war Jesus Christus. Es heißt hier, da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an. Und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Warum war die Stätte heilig? Weil Gott in der Person von Jesus Christus da war. Wir lesen etwas Ähnliches, das können Sie nachher sich anschauen. Was mit Mose geschah, als Gott ihm im brennenden Busch sich ihm eröffnete. Und Sie können das in 2. Mose Kapitel 3 und Vers 5 nachlesen. Da wurde ihm auch gesagt, hier, das ist heiliges Land, heiliger Boden, auf dem du stehst. Weil eben Gott gegenwärtig war. Nun, ich sagte, es war Christus, es war nicht der Vater. Weil Christus nachher sagte, ihr habt niemals die Stimme des Vaters gehört, niemals seine Gestalt gesehen. Aber hier sah Josua die Gestalt dieser Persönlichkeit, die kein anderer war als Jesus Christus. Und während dieses Gespräches sagt Christus jetzt Josua, dass die Vernichtung, die Zerstörung von Jericho herbeigekommen ist. Lesen wir es weiter in Kapitel 6 und Vers 1. Jericho aber war verschlossen und verwahrt von den Israeliten, sodass niemand heraus oder hineinkommen konnte. Und da sprach der Herr, jetzt wird's klar, wer dieser Fürst des Heeres des Herrn war, der über die Engel regierte, da sprach der Herr zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner einmal rings um die Stadt herumgehen und tue so 6 Tage lang. Das würde am 1. Tage der ungesäuerten Brote beginnen. Und dann am 7. Tage, wie wir sehen werden, würde Jericho fallen. Am 7. Tage der ungesäuerten Brote. Alles dies geschah während der Tage der ungesäuerten Brote. Noch einmal gesagt, sie würden also um Jericho 6 Tage hindurch herum marschieren, mit dem 1. Tag der ungesäuerten Brote beginnend. Und die Priester sollten ihre Posaunen blasen als eine Warnung. Wir sind heute die geistlichen Priester, die geistlichen Leviten, die eine Warnung zu blasen haben. Nun, Gott hat für 6000 Jahre lang, die 6 Tage symbolisieren auch die 6000 Jahre, die Gott den Menschen zugeordnet hat, die Menschen gewarnt. Er hat sie immer gewarnt. Er hat immer ihnen gezeigt, was kommen würde, wenn man ihm nicht gehorcht. Und die meisten Menschen haben natürlich innerhalb dieser 6000 Jahre nicht gehorcht, wer auch die Menschen von Jericho, die 6 Tage hindurch in keinster Weise gesagt haben, oh, wir müssen uns jetzt Jericho unterwerfen oder vielmehr Josua unterwerfen, der im Namen Gottes uns gegenübersteht. In Apostelgeschichte 17, behalten Sie Ihren Finger hier in Josua, in Apostelgeschichte 17, so sagt Paulus nämlich etwas sehr Bemerkenswertes. Apostelgeschichte 17, die Verse 24 bis 28. Da spricht er hier auch die ungläubigen Menschen in Athen an. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er jedoch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechtes oder wir sind von seiner Art, der göttlichen Art, wie die Lutherbibel 2009 es bringt. Und auch eine weitere Stelle in Römer Kapitel 1, eine sehr wichtige Stelle, denn dies bezieht sich auch mit auf die Herrschenden dieser Welt, die Bürokraten, die Regierungsoberhäupter, die denken, sie könnten tun, was sie wollten. Aber Paulus sagt, die können es keineswegs. Die können tun, was sie wollen, aber Gott wird sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Römer Kapitel 1 und Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, unterdrücken, verleugnen. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Die brauchen bloß die Bibel aufzuschlagen. Die brauchen bloß zum Beispiel die Schriftstellen lesen, die die heiligen Tage Gottes behandeln. Die uns klar und deutlich sagen, diese Tage müssen nach wie vor heute gehalten werden. Was man von Gott erkennen kann, Vers 19, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. 21. Denn obwohl sie von Gott wussten, wie ich sagte, Deutschland wurde auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich angeblich auf das judeo-christliche Gedankengut beruft. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen, in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Und das ist eine Beschreibung von Paulus, die damals galt, die heute gilt. Zurückkehrend zu Josua. Am siebten Tag, dem letzten Tag der ungesäuerten Brote, wie uns das auch die Tradition weiter mitteilt, wurde Jericho von Gott zerstört. Wiederum, es ist Gott, der dies tut. In Josua Kapitel 6 und in Vers 4, da sagt nämlich Gott noch Folgendes zu Josua: Und lass sieben Priester sieben Posaunen tragen vor der Lade her, und am siebenten Tage zieht siebenmal um die Stadt, und dass die Priester die Posaune blasen. Und wenn man das Horn bläst und ihr den Schall der Posaune hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben, und dann wird die Stadtmauer einfallen oder flach einfallen, flach zu Boden fallen. Das wird dann deutlich, dass es Gott ist, der dies tut. Und das Volk soll hinaufsteigen, an jeder, wo er gerade steht. Auch hier eine sehr deutliche Parallele zu dem, was geschehen wird, wenn Christus zurückkommt. Denken wir daran, es heißt hier, die Posaune soll schallen, ein großes Kriegsgeschrei soll erhoben werden. Nun, in 1. Thessaloniker und in Kapitel 4 und in Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, nun, es heißt hier Ruf, die Padloch-Bibel schreibt zum Beispiel Kampfruf, wenn der Kampfruf ertönt. Wir lasen im Buch Josua von dem Kampfgeschrei. Wenn die Stimme des oder besser eines Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, wird er herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst, und die, die verwandelt werden, die gehören dann auch mit dazu. Wir werden dann alle dem Herrn in die Luft entgegengehen, auf Wolken, um ihn zu begrüßen, um dann zusammen mit ihm auf die Erde herabzukommen, und zwar auf den Ölberg, wo dann die letzte Entscheidungsschlacht stattfinden wird zwischen Christus und den Menschen, die sich ihm widersetzen wollen. Nun, eine richtige Schlacht wird es nicht werden. Christus wird in einem Augenblick alle diese Heere, die sich gegen ihn versammelt haben, vernichten. Aber schauen Sie, es geht hier um diese Parallelität auch. Und dann in Josua 6, die Verse 20 bis 21. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei, und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Schall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Und da fiel die Mauer um, fiel flach zu Boden. Und das Volk stieg zur Stadt hinauf, an jeder, wo er gerade stand. Und so nahmen sie die Stadt ein und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes, an Mann und Weib, Jung und Alt, Rindern, Schafen und Eseln. Und schauen Sie, das ist auch symbolisch zu sehen für das, was geschehen wird, wenn Christus zurückkommt. Und wenn er das System ausmerzt, das System dieser Welt, wenn er und seine Engel gegen die Heere kämpfen werden, das heißt, die werden sogar, wenn sie noch auf ihren Füßen stehen, dann auf schreckliche Weise umkommen, die Tiere auch, die in dieser Armee sein werden und so weiter und so fort. Es ist eine schreckliche Zeit, die symbolisiert wird, die auch prophezeit ist. Und wir müssen natürlich absolut sicher sein, dass wir nicht teilhaben an dieser schrecklichen Situation. Denn diese Zivilisation, die auf Satans Grundlage beruht, die wird zerstört werden. Die wird Gott im Zeitpunkt der letzten Posaune und der Wiederkunft Christi vernichten. Wiederum behalten Sie Ihren Finger hier in Josua. Wo schauen wir uns Offenbarung Kapitel 18 an? Offenbarung Kapitel 18, die Verse 8 bis 10. Darum werden ihre Plagen an einem Tage kommen, Tod, Leid und Hunger. Und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Mit Feuer wird sie verbrannt werden, lesen wir hier. Diese moderne Stadt, die auf sieben Hügeln erbaut ist, aber es geht hier nicht nur um die Stadt. Es geht hier um das gesamte babylonische System, das religiöse, militärische, wirtschaftliche System. Alles dies wird vernichtet werden in einem kurzen Augenblick. In Vers 17 von Offenbarung 18. In einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Und jeder Steuermann und jeder, der mitreiste, und die Seeleute und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen fernab und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen, wer ist der großen Stadt gleich? Und sie warfen den Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten, wehe, wehe, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meere hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Und dann noch in Vers 21. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wiederum zeigt es auch hier Gottes Eingreifen, Gottes Wirken durch einen Engel hier, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird mit Sturmgewalt niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Nicht mehr gefunden werden. Aber einige werden errettet werden. Einige werden nicht umkommen in dieser Katastrophe, die prophezeit ist. Aber hier wird gesagt, wer das ist. Offenbarung 18 und Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, aus diesem babylonischen System dieser Welt, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden, und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Oder man kann auch übersetzen, geht hinaus aus ihrer, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht die Plagen empfangt, die Gott über sie ausschütten wird. Das ist in der Zukunft prophezeit. Aber schauen Sie, wenn Sie sich jetzt anschauen, wie das hier in Josua beschrieben wird, dann finden wir offensichtliche Parallelen. Denn in Josua 6 und Vers 22, aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land erkundet hatten, geht in das Haus der Hure Rahab, und führt die Frau von da heraus, mit allem, was sie hat, wie ihr es ihr geschworen habt. Und da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab heraus, samt ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Brüdern, allem, was sie hatte, und ihr ganzes Geschlecht führten sie heraus und gaben ihnen einen Platz außerhalb des Lagers Israels, aber die Stadt verbrannten sie mit Feuer. Und alles, was darin war, nur das Silber und Gold und die ehernen und eisernen Geräte, taten sie zum Schatz in das Haus des Herrn. Rahab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und allem, was sie hatte, ließ Josua leben, und sie blieb in Israel wohnen bis auf diesen Tag, weil sie die Boten verborgen hatte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Sie hatte Gott akzeptiert. Sie hatte die Boten Gottes akzeptiert. Sie war nicht mehr willens, den Dekreten, den Vorschriften, den Ideen derjenigen zu folgen, die Jericho regierten. Denken wir auch an die weitere Hure, die Sünderin, die zu Christus kam, Christus die Füße wusch mit ihren Tränen, die dann die Füße trocknete mit ihrem Haar, die seine Füße geküsst hat und die dann die Füße eingesalbt hat mit diesem kostbaren Öl. Sie können das in Lukas 7, die Verse 37 bis 38 nachlesen. Hier wird auch wiederum von einer Sünderin gesprochen, einer Prostituierten, einer Hure, die bereute. Und so sagt Christus auch, die Huren, die werden noch vor den Pharisäern, diesen heuchlerischen Pharisäern, ins Reich Gottes kommen, denn diese heuchlerischen Pharisäer, die sahen ihre Sünde in keinster Weise. Die sagten, ach, ich bin ja selbstgerecht, ich brauche gar nichts zu tun. Aber die Huren, wie zum Beispiel hier Rahab oder auch dann die Sünderin später, die sahen ihre Sünde. Und sie bereuten ihre Sünde. Und sie ließen davon ab. Und sie unterstellten sich Gott. Rahab wurde beschützt, weil sie Gottes Volk half. Wir werden aufgefordert, allen Menschen gegenüber Gutes zu tun, aber ganz besonders denen vom Haushalt Gottes. Und Christus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und Jericho sollte niemals wieder aufgebaut werden. Und ein Fluch wurde erlassen, wenn dann doch Jericho auferstehen würde, aufgebaut werden würde, denen gegenüber, die das tun würden. Und wir lesen das auch in Josua Kapitel 6 und in Vers 26. Zu der Zeit ließ Josua schwören, verflucht sei vor dem Herrn, wer sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn er ihren Grund legt, das koste ihn seinen erstgeborenen Sohn, und wenn er ihre Tore setzt, das koste ihn seinen jüngeren Sohn. Und genau das würde wiederum geschehen. Wir lesen dies in 1. Könige, Kapitel 16. Eine Warnung war da, die hätte man befolgen sollen. Aber wie so oft denken die Menschen in keiner Weise daran, dass so etwas wirklich dann eintreten könnte. 1. Könige, Kapitel 16 und in Vers 34. Zur selben Zeit baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er den Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als er die Tore einsetzte, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Josua, den Sohn Nuns. Gott lässt sich nicht spotten. Schauen Sie, Satan, er ist der Erbauer des modernen babylonischen Systems. Er war auch der Erbauer des damaligen Jericho und des modernen Jericho, der Zivilisation, der Städte, die sich gegen Gott empören. Der Satan wird ins Gefängnis kommen, wie wir gesehen haben. Aber er wird für eine kurze Zeit, zu Ende des Millenniums, herausgelassen werden aus dem Gefängnis und er wird dann die Menschen wiederum verführen. Die werden wieder Krieg führen wollen. Sein Kommen aus dem Gefängnis und dann die Annahme dessen, was er tun wird, wird seinen Preis kosten. Wiederum auch hier. Man kann sich nicht der Bestrafung Gottes entziehen, wenn man meint, man könnte tun und lassen, was man will. Offenbarung 20. Lesen wir die Verse 7 bis 10. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind oder dabei sind, sich zu vollenden, dann wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis. Und er wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und es fiel Feuer vom Himmel, verzehrte sie, wie das Babylon mit Feuer verbrannt wird, wie Jericho mit Feuer verbrannt wurde. Und der Teufel, der sie verführte, der wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet, es heißen sollte, gewesen waren. Und sie, nämlich Satan und seine Dämonen, werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Schauen Sie, für uns muss Jericho zerstört und vernichtet bleiben. Für uns muss die Welt um uns herum vernichtet bleiben, in dem Sinne, dass wir keinen Anteil haben an den Schrecknissen dieser Welt. Wir sollen nicht die Welt wieder aufbauen in unserem Leben. Wir sollen nicht wieder Jericho, das zerstört ist, wieder aufbauen. Wir sollen es nicht erlauben, dass Satan uns verführt. Wir müssen mit unserer Reise aus der Sünde heraus fortfahren, im Hinblick auf unsere Reise hin zum gelobten Land. Wir dürfen nicht zurückblicken, wie die Frau von Lot es tat. Wir dürfen nicht versuchen, das wieder aufzubauen, was wir niedergerissen haben, was Gott für uns niedergerissen hat. Schauen wir uns Galater Kapitel 2 an und Vers 18. Galater Kapitel 2 und Vers 18. Da sagt Paulus, denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Ja, dann werde ich nach wie vor weiterhin das Gesetz Gottes brechen. Eine weitere kurze Begebenheit, auf die ich eingehen möchte, findet sich im Buch Esra. Und die fand auch wiederum statt während der Tage der ungesäuerten Brote. In Esra Kapitel 6, die Verse 19 bis 22. Und die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, die hielten Passa am 14. Tage des ersten Monats. Denn die Priester und Leviten, sie alle hatten sich gereinigt. Und wir müssen auch gereinigt sein in geistlicher Hinsicht, sodass sie alle rein waren. Und sie schlachteten das Passa für alle, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, und für ihre Brüder, die Priester und für sich. Und es aßen das Passa die Israeliten, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, und alle, die sich zu ihnen abgesondert hatten, von der Unreinheit der Völker des Landes, auch damals schon, es ging um die Absonderung von der Unreinheit der Völker des Landes, wie das heute auch der Fall ist für uns, sein muss, in geistlicher Hinsicht, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Vers 22, und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden. Denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht, und das Herz des Königs von Assur ihnen zugewandt, dass sie gestärkt würden zur Arbeit am Hause Gottes, des Gottes Israels. Was wird hier alles zum Ausdruck gebracht? Wir müssen weiterhin Gottes Werk tun, und zwar mit Freuden. Wir dürfen nicht aufgeben. Und Gott wird zusehen, dass sich sogar unsere Feinde zu gegebener Zeit mit uns versöhnen. Nicht unbedingt unsere Freunde werden, aber zumindest, dass sie Frieden mit uns halten. Und interessant ist auch der Hinweis auf den König von Assyrien, denn in dem Millennium wird es eine Partnerschaft geben zwischen Assyrien und Ägypten und Israel. Die Feindschaft, die immer zwischen diesen Ländern und Nationen geherrscht hat, die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch, wird aufhören. Und das ist auch eine sehr schöne Episode, die uns auch an die Tage der ungesäuerten Brote insoweit erinnert, dass sie uns sagen, wir müssen weitermachen. Wir dürfen nicht aufhören. Wir müssen nicht aufgeben. In unserem Kampf gegen die Sünde, in unserer Auswanderung aus den üblen Dingen dieser Welt und in unserem Kampf gegen die Sünde. Es gibt eine weitere, allerdings sehr tragische Episode, die findet sich in Apostelgeschichte 12, die auch wiederum während der Tage der ungesäuerten Brote stattfand. Apostelgeschichte 12, und lesen wir angefangen Vers 1. Um diese Zeit legte der König Herodes die Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Es war damals so, heute nicht anders. Und er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Also Petrus wurde während der Tage der ungesäuerten Brote gefangen genommen. Aber er würde befreit werden, schauen Sie, aus dieser Gefangenschaft, lesen wir weiter. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, 4 Abteilungen von je 4 Soldaten ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest, dem ersten Tag der ungesunden Brote, dem Passafest, vor das Volk zu stellen. Und so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Sehr, sehr wichtig. Die Kirche Gottes betet für, in diesem Fall jetzt Petrus, damit er befreit wird aus der Gefangenschaft. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, da schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, stehe schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Schauen Sie, heute fallen diese symbolischen Ketten von unseren Händen, wenn Gott eingreift in unserem Leben. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich, das hatten wir auch bereits schon gelesen, dass die Israeliten damals sich gürten mussten, und ziehe deine Schuhe an, und er tat es, und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Und sie gingen aber durch die 1. und 2. Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte, und das tat sich vor ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter, und sobald verließ ihn der Engel, und als Petrus zu sich gekommen war, da sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, da ging er zum Hause Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Und als er aber das äußere Tor klopfte, da kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, da tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Und sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinn, mit anderen Worten, der ist doch im Gefängnis. Haben zwar für seine Freilassung gebetet, aber hatten sie daran geglaubt, dass Gott ihn wirklich auf diese Weise befreien würde? Du bist von Sinn. Doch sie bestand darauf, es wäre so, und da sprachen sie, es ist sein Engel, der Engel, den Gott ihm beigegeben hatte, um ihn zu beschützen. Petrus aber klopfte weiter an, und als sie nun aufmachten, da sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, wie der Herr damals die Israeliten aus Ägypten geführt hatte, wie der Herr uns heute aus der Gefangenschaft der Sklaverei der Sünde führt. Und er sprach, verkündigt dies dem Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog in einen anderen Ort. Und dann heißt es natürlich, als dann der Herodes davon erfuhr, da war er ausgesprochen erbost, hat dann sogar die Knechte, die den Petrus bewachen sollten, dann zum Tode verurteilt. Aber man muss nicht meinen, dass dem Herodes keine Gerechtigkeit widerfahren würde, denn wir lesen weiter, wir wissen nicht unbedingt, wann das jetzt geschah, das heißt nur in Vers 21, und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Und das Volk aber rief ihm zu, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Heute werden Menschen als die Stellvertreter Gottes auf Erden betrachtet. Und wenn die dann sprechen, ex cathedra zum Beispiel, oh, das ist jetzt Gottes Stimme. Ja, meinen Sie wirklich? Schauen Sie, was hier geschieht. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen, gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Schauen Sie, Gott hat hier sehr schnell eingegriffen, um diese Blasphemie zu unterbinden. Aber mir ging es hauptsächlich auch darum, dass Petrus im Gefängnis war. Ja, Gott hat das zugelassen. Er wurde ins Gefängnis gebracht, weil er Gott gehorsam war. Und Gott hat ihn dann auf übernatürliche Weise aus dem Gefängnis befreit, weil er Gott gehorsam war. Und heute befreit uns Gott auf übernatürliche Weise von unserer Gefangenschaft. Der Gefangenschaft der Sünde, der Gefangenschaft der Gesellschaft um uns herum, der Gefangenschaft durch Satan, der Gefangenschaft durch unsere eigene menschliche, fleischliche Natur. Und ich möchte noch eine weitere Episode jetzt Ihnen zu Gehör bringen, die auch wiederum während der Tage der ungesäuerten Brote geschah. Und die symbolische Bedeutung, die absolut wichtige symbolische Bedeutung, die man damit assoziieren muss. Wir wissen ja alle, sollten es zumindest wissen, dass Jesus an einem Mittwoch gekreuzigt wurde. Nun, die meisten meinen, er sei an einem Karfreitag gekreuzigt worden und an einem Ostersonntag auferstanden. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte er das einzige Zeichen, das er gab, den einzigen Beweis, den er gab, dass er der Messias war, diesen Beweis, den er den Pharisäern gab, hätte er ja gar nicht erfüllt. Der sagte, ich werde 72 Stunden, 3 Tage, 3 Nächte im Grabe sein. Nein, er wurde an einem Mittwoch gekreuzigt. Er starb an einem Mittwoch. Und kurz vor dem Beginn des ersten Tages der ungesäuerten Brote, denn das war ein hoher heiliger Festtag, wie es heißt, wurde er ins Grab gelegt. Und so war er im Grab für 3 Tage und 3 Nächte. Und er wurde dann kurz vor Ende des wöchentlichen Sabbats auferweckt. Und das ist dann am 3. Tage, der Tag der ungesäuerten Brote. Wie ich sagte, an jenem Tag, in jener Woche, da fiel der 1. Tag der ungesäuerten Brote auf einen Donnerstag. Damit fiel dann der 3. Tag der ungesäuerten Brote auf einen Mittwoch, der dann mit Dienstag begann, mit Sonnenuntergang, wie wir das heute so sehen würden. Nun, wir wissen nicht unbedingt genau, was sich am 3. Tag der ungesäuerten Brote ereignet hat. Aber wir wissen, was sich während der Woche der Tage der ungesäuerten Brote nach Christi Auferstehung ereignet hat. Und das ist jetzt wie folgt zu sehen. Wir lesen, dass 2 Engel den Frauen entgegentraten, um ihnen zu sagen, dass nicht nur Christus auferstanden war, sondern sie sollten auch den Aposteln mitteilen, dass Christus auferstanden war. Und die 2 Frauen haben das getan und die Apostel haben es nicht geglaubt. Wir lesen auch, dass Jesus der Maria gegenübertrat und ebenfalls sollte sie den Aposteln sagen, dass Christus auferstanden war und sie haben wiederum nicht geglaubt. Und dann lesen wir, dass Christus am gleichen Tage, es ging jetzt hier also um den Sonntag, am gleichen Tage in einer anderen Gestalt den 2 Jüngern erschien, die sich auf dem Wege hin nach Emmaus befanden. Und Emmaus ist so 7 Meilen von Jerusalem entfernt. Und er bleibt mit ihnen bis zum Abend. Und dann macht er sich ihnen erkennbar und verschwindet. Und die Jünger gehen jetzt zu Jerusalem, um das den 11 verbliebenen Aposteln zu verkünden. Und während sie da sind, da erscheint ihnen Jesus. Er zeigt ihnen sein Fleisch, er zeigt ihnen seine Knochen um zu beweisen, dass er kein Dämon war, sondern dass er sich jetzt manifestiert hatte als ein Mensch. Nicht, dass er ein Mensch war aus Fleisch und Blut, aber er konnte sich insoweit manifestieren, weil Dämonen können das nicht. Sie können zwar gewisse Erscheinungen vorgaukeln, aber sie können nicht ihnen jetzt gegenüber als ein Mensch erscheinen. Das ist also ihnen verboten. Das geht nicht. Aber er zeigt ihnen jetzt seine Knochen, sein Fleisch, seine Merkmale, die er hat. Und er hat dann ein Essen mit ihnen. Und dann, jetzt ist es sehr wichtig, erklärt er ihnen die Schriften und er gibt ihnen einen Auftrag. Er gibt ihnen den Auftrag, Reue zu predigen und Vergebung der Sünde. Und zwar im Namen Jesu Christi, allen Nationen gegenüber. Und er sagt ihnen auch, ihr sollt in Jerusalem bleiben und warten, bis ihr das Geschenk des Heiligen Geistes erhaltet. Nun, wenn Sie den Bericht von Lukas sich anschauen, dann verstehen Sie, dass alles dies jetzt, was ich gerade gesagt habe, am Sonntag und vielleicht dann auch hin bis zum Montagmorgen sich ereignet hat, während der Tage der ungesäuerten Brote. Und das ist natürlich für uns ausgesprochen wichtig und die Lektion sollte klar sein. Wir sollen nicht aufgeben. Wir sollen auch nicht zweifeln an dem, was die Bibel uns sagt. Die Apostel haben daran gezweifelt, dass Christus auferstanden war, obwohl die Bibel das deutlich prophezeit hatte auch. Aber sie verstanden die Schriftstellen nicht. Und Christus musste ihnen dann die Schriftstellen erklären. Aber wir die Wahrheit kennen, wir dürfen nicht wiederum zweifeln. Wir dürfen auch nicht an der Macht Gottes zweifeln, uns zu helfen, in was immer einer Situation wir uns befinden mögen. Und wir müssen weiterhin weitermachen. Wir dürfen nicht aufgeben. Auch in Zeiten der Versuchung, in Zeiten der Schwierigkeiten, in Zeiten, wo es uns wirklich schlecht geht, müssen wir vorwärts schreiten. Wir müssen die Irrtümer der Welt hinter uns lassen. Wir müssen weiterhin Satan widerstehen. Wir müssen unsere Arbeit erfüllen in kollektiver, aber auch in individueller Hinsicht. Wir müssen Gott folgen, der uns führt, der uns in unser gelobtes Land führt, das Reich Gottes. Und wissen Sie, wir dürfen nicht das wieder aufbauen, was wir zerstört haben, was wir niedergerissen haben. Aber wenn wir Gott folgen, dann wird er für uns den Sieg erzwingen. Er wird unsere Kämpfe führen, wenn wir ihm das gestatten. Und wir müssen dies gestatten. Wir müssen Satan widerstehen. Wir müssen uns Gott nähern, auch in Demut, und ihn unser Leben leben lassen. Und Gott wird es tun und Satan wird von uns fliehen und alle die er gebraucht, um uns zu vernichten, die müssen uns dann auch letztendlich in Ruhe lassen. Das ist der Trost, das ist die Verheißung, das ist die biblische Lehre, auf die wir uns verlassen können. Und so müssen wir aus dieser Sünde, aus diesem Sündenpfuhl, diesem Morast herauskommen, wie uns das die Tage der ungesäuerten Brote zeigen. 7 Tage Vollendung wird damit angesprochen. Nun, Christus wird uns vollenden müssen. Wir können es alleine in keinster Weise tun. Und die Vollendung wird letztlich erfolgen, wenn wir auferweckt werden von den Toten, die wir in Christus gestorben sind, wenn wir noch leben, wenn Christus zurückkommt, wir werden vollendet werden und im Reich Gottes als unsterbliche, ewige Geistwesen und Gottwesen dann sein. Wir werden teilhaben an Gottes Familie. Was für ein wunderbares Potenzial, was für eine wunderbare Zukunft. Warum würden wir alles das wegschmeißen wollen für vorübergehende Genüsse der Sünde oder weil wir einfach meinen, wir sind zu schwach, um allen dem dann widerstehen zu können, was uns entgegengesetzt wird, womit wir bombardiert werden. Nein, Gott bringt uns aus der Sklaverei heraus und er führt uns hin in den Weg und zum Weg der Freiheit. Nehmen wir diese Führung an und lassen wir uns führen und leiten. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.